Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Jeden Tag eine halbe Stunde bis Stunde weniger arbeiten, besseres Leben haben. Das ist das Ergebnis einer neuen Umfrage, dass fast die Hälfte der deutschen Beschäftigten genau das gerne wollen. Und so schlecht wäre das für Unternehmen auch nicht.
Die Modelle des auf 6 Stunden pro Tag runtergehen, können durchaus mit vollem Lohnausgleich funktionieren. Und dann könnten sich das die Mitarbeiter leisten und dann hätten alle was davon.
Wir fragen uns in dieser Podcast-Episode des Updates, ist weniger Arbeiten das neue mehr Geld? Also statt Chef, ich brauche mehr Geld, lieber Chef, ich brauche mehr frei. Außerdem Thema Wohnungen, die leer stehen in deutschen Großstädten. Und das, obwohl wir oft mehr Wohnraum brauchen. Das ist ein Ärgernis. Spekulanten warten ab, bis sie noch mehr verlangen können und vermieten vorher nicht. Oder andere müssen in teure Renovierungen investieren und lassen dann lieber leer stehen. Die wird ja nicht weniger wert, die Immobilie. Und jetzt sind die Hausbesetzungen über Pfingsten in München nicht unbedingt die Lösung, aber zumindest haben die Aktivisten geschafft, dass drüber gesprochen wird.
Ich halte das für legitim, durch Hausbesetzung auf Wohnungsleerstand und auf die Wohnungsknappheit aufmerksam zu machen.
Und wir reden übers Wildpinkeln, also mal so an Baum im Park oder in eine Hofeinfahrt. Der FC Bayern, der wollte wissen, wie schlimm dieses Problem eigentlich ist rund um die Arena, und gezählt wurden
in 10 Minuten an manchen Stellen bis zu 50 Personen, und das ist schon was.
Ja, es stinkt. Und es macht die Bausubstanz kaputt. Vorschläge, wie es besser geht, auch hier bei uns im Update-Podcast vom 23. Mai 2018. Danke fürs Reinklicken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt Vertrag abschließen und gleich los surfen mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. So ähnlich werben Internetanbieter um uns Kunden, wenn sie einen DSL- oder Kabelanschluss verkaufen wollen. Und das, obwohl die tatsächliche Surfgeschwindigkeit dann oft langsamer ist als vorher versprochen. In Großbritannien war das bisher genauso, aber ab heute soll sich das ändern. Ab sofort dürfen britische Provider nur noch den Internet-Speed anbieten bzw. versprechen, der den Kunden im Schnitt, ja, auch tatsächlich zur Verfügung steht. Johannes Döbbelt hat das Thema für uns recherchiert, wie das Problem in Deutschland gelöst werden soll. Johannes, wie ist es denn überhaupt bei uns? Wie groß ist hier dieser Unterschied zwischen dem, was an Speed versprochen wird, und dem Speed, den wir dann tatsächlich in der Leitung haben?
Der ist ziemlich groß bei uns. Also die Bundesnetzagentur hat sich das zuletzt für das vergangene Jahr angeschaut, und da kam raus, dass sowohl beim Internet zu Hause als auch im mobilen Netz diese tatsächliche Geschwindigkeit meist niedriger ist als versprochen.
Okay, fangen wir mal mit dem Internet zu Hause mit den Festnetzanschlüssen an. Wie ist es da?
Ja, diese maximale Geschwindigkeit, die dann in der Werbung und im Vertrag versprochen wird, so bis zu 500 Mbit zum Beispiel, die hat kaum jemand wirklich erreicht. Nur 12% der Nutzer kommen dahin. Und selbst wenn man die Latte mal so eine Stufe runterlegt und guckt, wie viele Kunden haben denn jetzt mindestens die Hälfte des versprochenen Maximalspeeds erreicht, dann waren das auch nur so gut 70%.
Wie ist es beim mobilen Internet?
Da ist es noch schlechter. Also die Hälfte des versprochenen Maximum-Speeds haben da sogar nur knapp 19% aller Nutzer erreicht und diese volle Geschwindigkeit fast keiner.
Gibt es da Unterschiede bei der Tageszeit, in der ich surfe?
Ja, allerdings laut Bundesnetzagentur nur bei den Leuten, die übers Kabel ins Internet gehen. Da ist die Geschwindigkeit abends langsamer als sonst. Mhm. Also dann, wenn nicht nur du, sondern vielleicht auch noch deine Nachbarn gleichzeitig online gehen und irgendwie die halbe Nachbarschaft Videostreamt gerade.
Wenn ich jetzt einen neuen Handy- oder Festnetzvertrag abschließen will, wie finde ich da raus, wie schnell der Speed bei meinem Provider denn tatsächlich ist?
Ist einfacher, als ich erst dachte. Also du gehst einfach auf die Webseite des Providers, wie O2, Telekom, Vodafone, habe ich heute mal ausprobiert. Und da gehst du einfach auf den Tarif, der dich interessiert, und dann steht meist unter dem Tarif das Stichwort Produktinformationsblatt. Mhm. Das müssen die Provider seit 2017 immer mit angeben, und Fiete Wulff von der Bundesnetzagentur, der hat mir mal erklärt, was da genau drin steht.
In diesem Blatt sind insbesondere die maximale, die normalerweise zur Verfügung stehende, und die minimale Datenübertragungsrate im Download und im Upload anzugeben.
Also Beispiel bei O2, DSL-Vertrag mit bis zu 25 Megabit steht dann drin, normalerweise zur Verfügung stehend 10 Mbit nur, das ist dann so der Durchschnitt, und minimal 6 Mbit, das ist ja schon ein ordentlicher Unterschied. Aber ist jetzt eben dadurch deutlich transparenter als früher, als da dann eben immer nur die Maximalgeschwindigkeit stand.
So, und es gibt natürlich Wege für uns alle, das zu überprüfen, ob da tatsächlich diese Geschwindigkeit bei uns im Anschluss auch erreicht wird.
Genau, gibt es viele Möglichkeiten. Speedtest.net ist eine bekannte Seite, wo man es testen kann, oder breitbandmessung.de, das ist von der Bundesnetzagentur. Da kannst du dann einfach einfach eben deinen tatsächlichen Speed zu einer bestimmten Zeit messen. Allerdings ganz wichtig, man sollte nicht übers WLAN das Ganze messen, weil da der Speed schwanken kann, zum Beispiel, weil du jetzt irgendwie zu weit weg bist vom Router mit deinem Laptop, sondern mit einem LAN-Kabel. Ne? Also wirklich wie früher das Kabel
richtig
noch
anschließen.
Reinstecken, genau, und dann die Messung starten. Und die Bundesnetzagentur, die empfiehlt am besten, ist ein bisschen aufwendig, aber am besten insgesamt 20 Messungen an mindestens zwei unterschiedlichen Tagen machen, denn dann hat man verlässliche Werte. Und das mobile Internet beim Handy kannst du auch messen, dann geht das eben mit den entsprechenden Apps dazu.
Jetzt habe ich die Ergebnisse, sehe, oh, das ist langsamer, als ich gedacht habe. Was mache ich mit den Ergebnissen?
Das kannst du dann vergleichen mit dem, was dir von deinem Anbieter versprochen wird, in deinem Tarif, ne, in diesem Produktinformationsblatt. Und wenn das deutlich abweicht, also wenn dein Internet bei den Messungen deutlich langsamer ist, als es eigentlich sein sollte, dann empfiehlt die Bundesnetzagentur Folgendes.
Wir empfehlen Kunden, dass sie im ersten Schritt dann auf ihren Anbieter zugehen und das versuchen mit dem Anbieter zu klären. Zweitens ist es immer eine Möglichkeit, sich auch an die Verbraucherzentralen zu wenden. Es ist immer eine Möglichkeit, das auch mit dem Anwalt zu klären. Und auch die Bundesnetzagentur und ihr Verbraucherservice stehen dann da mit Rat und Tat zur Seite.
Ja, und es ist dann zum Beispiel denkbar, dass ein Anbieter dir entgegenkommt, dir zum Beispiel einen günstigeren Vertrag anbietet, also dass du ein paar Euro weniger zahlen musst. Oder vielleicht auch, dass du den Vertrag dann vorzeitig kündigen kannst.
Die Internetgeschwindigkeiten sind auch hier bei uns in Deutschland meist niedriger als von den Anbietern in der Werbung versprochen. Wie man den tatsächlichen Surfspeed rausfindet und sich gegen lahmes Internet wehren kann, haben wir gehört von Johannes Döppelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wo Bier fließt, da fließt auch irgendwann Pipi. Ja, das könnte man mal als gelb-goldene Regel so festhalten. Ist ja auch kein Problem, solange der Urin auch in irgendeinem Klo landet und nicht an Wänden, auf Wegen oder im Park, am Busch, direkt neben dem Weg, wo auch Menschen vorbeilaufen. Ist ja oft so, ne? Wildpinkler vor und nach Fußballspielen zum Beispiel oder bei Festivals oder an Karneval. Wissenschaftler sprechen dann oft von Sozialpinklern, Männern, die sich gemeinsam an eine Hauswand stellen und dann laufen lassen. Nathalie Essig von der Hochschule für angewandte Wissenschaften München hat zusammen mit ihren Studierenden Wildpinkler in der Nähe der Münchner Arena für Studienzwecke beobachtet und dabei haben sie zwei interessante Maßnahmen gegen das Wildpinkeln entwickelt. Frau Essig, erstmal, wie haben Sie denn die Daten erhoben, um zu wissen, wie groß das Problem mit den Wildpinklern in Wirklichkeit ist?
Also das war sehr interessant, weil vor allem der FC Bayern hat uns tatsächlich angesprochen, das heißt uns, die Hochschule München und auch die Partnerbüros, und meinte, ja, er hat sehr hohe Reinigungskosten und da wäre ein Problem mit den Wildpinklern. Und dann sind wir mit Studenten hingefahren und haben uns gesagt, okay, jetzt schauen wir uns mal an, wann und wie denn tatsächlich die Probleme sind. Das heißt, wir waren dann mit 20, 30 Studenten vor Ort und haben angeschaut, was sind die Hotspots, wo sind die Problemzonen und haben tatsächlich beim Pinkeln zugeschaut, ja.
Und eine Strichliste gemacht.
So ungefähr. Also wir sind dann so auf in 10 Minuten an manchen Stellen bis zu 50 Personen und das ist schon was.
Hm. Welche Schäden verursacht der Urin da, wo er eigentlich gar nicht hingehört, an Wänden, auf Wegen oder in Hecken und Büschen?
Also erstmal riecht man das halt sehr intensiv.
Ja.
Das ist das riesige Problem. Dann kommen dazu die großen Reinigungskosten und wenn ich natürlich jetzt relativ helle Mauern oder helles Gestein oder helle Wege habe und die sich dann so langsam gelblich einfärben und dann auch Putze abtrockeln, ist das ein bisschen schwierig.
So, und welche Lösungen haben Sie und Ihr Team nach dieser Untersuchung parat?
Was wir gelernt haben, wir werden es aktuell nicht verwalten können, weil es ist einfach ein Gesellschaftsproblem. Also jeder ist so gerne doch lieber unter einem freien Himmel als unter einer bisschen dreckigen Toilette. Und da haben wir gedacht, wenn, dann müssen wir tatsächlich vor Ort reagieren und auch agieren. Und das Ganze muss auch ansprechend sein. Wir haben zwei Lösungen entwickelt. Das eine ist eine mobile Toilette, nichts anderes als eigentlich ein Pflanzenkübel, der mit bestimmten natürlichen Granulaten gefüllt ist. Und das andere sind tatsächlich Pinkelbeete, die dann in einen Klärdeich fließen.
Blumenkübel, Pinkelbeete, das ist dann am Ende die Lösung, dass wir rund um Stadien oder auf Festivalgelände mehr davon haben?
Ja, also was ich auch gezeigt habe, wir haben einige Studien ausgewertet. Selbst wenn ich noch und noch mehr Toilettenwägen hinstellen würde oder diese berühmten, bekannten Klos, die überall aufgestellt werden, die werden einfach nicht genutzt. Da ist eine Hemmschwelle da. Wenn ich jetzt aber mit Natur da einhergehe und tatsächlich ähnliche Situationen nachspiele, hat man da auch ganz gut gewonnen.
Jetzt ist es ja oft so, dass Männer zusammen pinkeln gehen zur Hauswand. Wie wichtig ist denn der soziale Aspekt bei diesem Vorgang?
Also ich bin selbst als Frau, ich kann nur sagen, ich nehme an, mal sehr wichtig. Also wir haben das Ganze auch ein bisschen geschichtlich untersucht und da ist immer dann so ein sogenannten Alpha-Tier in die Rede. Also je mehr ein Mann ein Alpha-Tier ist, desto weniger Probleme hat er. Bei Frauen, die stellen sich schön brav in der Reihe an vor der Toilette. Und dieser Gemeinschaftssinn, das ist schwierig zu erklären. Es ist so ein bisschen wie, ich markiere mein Revier. Aber so richtig, da müsste man auch erstmal soziologische Studien führen. Das können wir jetzt auch nicht beantworten.
An Karneval, da brauche ich eigentlich nur aus meinem eigenen Fenster rauszuschauen. Da knien Frauen zwischen den Autos und lassen auch da laufen. Manchmal auch zusammen. Aber eigentlich reden wir doch hier von einem größeren Männerproblem, oder?
Ich kenne eigentlich nur, dass Frauen zusammen auf Toilette gehen.
An Karneval in Köln ist alles möglich.
Okay. Also im Endeffekt erstmal schon, es ist ein reines Männerproblem. Wenn wir aber mal in der Geschichte zurückgucken, hatten damit Frauen auch kein Problem. Also gibt es nette Geschichten aus Versailles, wo teilweise die Dienerinnen hinterherliefen oder die Diener und dann den Unrat unter den Kleidern weggeputzt hatten. Also es ist wirklich, ich habe immer das Gefühl, es ist die Gesellschaft, in der wir uns gerade befinden und dann ist es egal, ob es Frau oder Mann ist.
Nathalie Essig und ihr Studiteam haben Wildpinkler in München an der Arena gezählt und ausgewertet. Über mögliche Lösungen für das stinkende Problem haben wir hier gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wohnungsmangel in vielen, vielen deutschen Städten, in Berlin zum Beispiel. Und dort haben, das habt ihr bestimmt mitbekommen diese Woche, am vergangenen Pfingstsonntag Aktivisten protestiert und mehrere unbewohnte Häuser besetzt. Damit wollen sie ein Zeichen setzen gegen steigende Mieten und gegen den Leerstand in unseren Häusern in der Hauptstadt, die es da zum Teil gibt, also leere Häuser. Die Polizei hat die Aktion beendet, zwei der Gebäude auch geräumt. Und zu diesen Hausbesetzungen haben Politiker aus dem Berliner Senat und dem Bundestag ganz unterschiedliche Meinungen dieser Tage. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christoph Schäfer, wer fand denn die Hausbesetzung legitim und wer eher nicht?
Also die grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann, fand die Hausbesetzung richtig und kritisiert die Räumung. Michael Müller, Chef der rot-rot-grünen Regierung in Berlin, sagt aber, dass die Aktion kein angemessenes Mittel gewesen sei, denn sie würde Recht und Gesetz verletzen. Also hier sieht man, im rot-rot-grünen Lager in Berlin sind sich die Politiker uneins. Professor Dieter Rink, Stadtsoziologe am Helmholtz-Institut in Leipzig, findet die Hausbesetzung in Berlin aber völlig okay.
Ich halte das für legitim, durch Hausbesetzung auf Wohnungsleerstand und auf die Wohnungsknappheit aufmerksam zu machen. Und wenn ich mir die Besetzungen angucke, die es in Berlin jetzt zu Pfingsten gegeben hat, dann waren das ja auch eher symbolische Aktionen. Das heißt also, man ist in Häuser reingegangen, die leer waren, man hat dort Plakate außen hingehängt, man ist an die Medien gegangen und man ist ja eigentlich auch anschließend wieder rausgegangen.
Also er sagt, das war ein rein symbolischer Protest und keine kämpferische Aktion.
Hinter dem wer gesteckt hat, also wer hat hinter diesen Hausbesetzungen in Berlin gesteckt?
Das waren Aktivisten der Initiative Hashtag Besetzen und ein Sprecher von ihnen kritisierte, einerseits hätten zehntausende Menschen in Berlin kein Zuhause, andererseits müsste immer mehr vom Einkommen für die Miete draufgehen und vor dieser Problematik finden es die Aktivisten halt nicht rechtmäßig, dass Häuser in Berlin leer stünden, auch aus spekulativen Gründen. Deshalb die Hausbesetzungen am Pfingstsonntag, zum Beispiel in Neukölln. Und genau da hat die Polizei nach wenigen Stunden ein besetztes Gebäude geräumt. Mit dem Ende, dass jetzt mindestens 56 Aktivisten eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs an der Backe haben.
Wohnungsnot durch Leerstand von Häusern. Wie groß ist denn das Problem bundesweit?
Dazu gibt es Zahlen von Ende 2016. Damals waren es ungefähr 616.500 Wohnungen, die bundesweit leer standen. Immerhin 6.000 Wohnungen weniger als noch 2015. Das geht aus einer Analyse vom letzten April hervor. Und zwar vom Forschungsinstitut Empirica. Die Experten haben dafür den marktaktiven Leerstand erfasst. Also Wohnungen, die unmittelbar oder mittelfristig vermietbar wären. Richtige Wohnruinen, die erst total aufwendig saniert werden müssten, haben sie nicht berücksichtigt.
Und gibt es da beim Leerstand regionale Unterschiede in Deutschland?
Ja, die gibt es. Wer in München, Frankfurt oder Freiburg eine Wohnung sucht, der findet so gut wie gar nichts. Also in Metropolen und Studentenstädten gibt es kaum Leerstand und freie Wohnungen. Das verwundert jetzt nicht so sehr. In Berlin sind Stand 2016 rund 18.000 Wohnungen leer und vermietbar. Und am meisten Leerstand gibt es in Pirmasens. Das liegt in Rheinland-Pfalz und in Schwerin.
Aber wenn es auch so ist, dass die Mieten immer weiter steigen bei uns in Deutschland, die Vermieter eigentlich ordentlich Geld verdienen könnten, warum lassen sie dann ihre Wohnungen lieber leer stehen, statt sie zu vermieten?
Das hat laut Dieter Rink finanzielle Gründe und er erklärt das Problem, gerade für Metropolen und Unistädte, so.
Dort ist natürlich die Wohnungsnot vielleicht auch groß, die Preise steigen und es ist natürlich ein großer Druck da, auch die wenigen Wohnungen dann verfügbar zu haben. Und da ist es natürlich ein Problem, wenn die nicht saniert werden, wenn die nicht auf den Markt kommen oder wenn die beispielsweise auch aus spekulativen Gründen zurückgehalten werden.
Also zum einen werden manche Wohnungen einfach nicht saniert, zum anderen warten Wohnungsbesitzer, dass die Preise, die sie zur Miete oder zum Kauf verlangen könnten, noch steigen und sie dann natürlich mehr rausschlagen können.
Doch, Wohnungsmangel ist kein neues Thema. Was hat die Politik denn bisher konkret gegen den Leerstand gemacht?
Es gibt das Wohnungszweckentfremdungsverbot in Städten wie Berlin, Hamburg, München oder in Teilregionen von Bundesländern. Zweckentfremdet heißt, wenn Wohnungen und Häuser nicht zum Wohnen freigegeben werden, also leer stehen, als Büros genutzt werden oder als Airbnb-Unterkünfte, also Ferienwohnungen, vermietet werden. Und in München beispielsweise muss man diese Zweckentfremdung vorher anmelden. Wenn aber der Verdacht besteht, dass das nicht stattgefunden hat, dann können sich Bürger an die Stadt wenden und das online sogar melden. Und für die Eigentümer einer Wohnung kann das ein Bußgeld bedeuten in Höhe von bis zu 50.000 Euro.
Wohnungen, die leer stehen, aus welchem Grund auch immer, Spekulation, Renovierungsstau, die sind gerade in unseren Großstädten natürlich doof, da wenig neuer Wohnraum geschaffen werden kann in den Städten. Hausbesetzung ist jetzt nicht unbedingt die Lösung, aber zumindest haben die Aktivisten geschafft, dass über dieses Problem gesprochen wird. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christoph Schäfer war das mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr macht jetzt gar nichts mehr, bis klar ist, wer da was falsch gemacht hat. Jawohl, Bundesinnenminister Horst Seehofer hat eine klare Ansage gemacht in Richtung der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Also die Bremer, die dürfen jetzt tatsächlich erstmal keine Asylentscheide mehr treffen, richtig?
So sieht's aus. Alle Asylverfahren, die Außenstelle Bremen bis jetzt bearbeitet bzw. bearbeitet hat, die werden von anderen Außenstellen übernommen. Und zwar so lange, bis das Ermittlungsverfahren gegen die verdächtigen Mitarbeiter abgeschlossen ist und bis die Asylbescheide geprüft sind. Es geht ja um mindestens 1200 Fälle, in denen Mitarbeiter aus Bremen Asylanträge zu Unrecht genehmigt haben sollen. Das war in den Jahren 2013 bis 2016. Das Bundesinnenministerium sagt jetzt, in der Außenstelle Bremen sind bewusst gesetzliche Regeln und Dienstvorschriften nicht beachtet worden und deshalb wird jetzt da erstmal komplett alles geprüft, was die verdächtigen Mitarbeiter gemacht haben.
Gucken, was falsch gelaufen ist, das ist das eine. Wie will Seehofer denn verhindern, dass sowas wieder passiert?
Es gibt seit letzten Herbst schon ein Qualitätssicherungssystem beim BAMF. Das will Seehofer ausbauen. Das heißt, es gilt demnächst nicht nur das Vier-Augen-Prinzip, sondern es soll auch ganz willkürlich jeder 10. Asylbescheid, der in Deutschland ausgestellt ist, nochmal überprüft werden als Stichprobe. Und in den Außenstellen, wo die Quoten in Zukunft nicht ganz so sind wie im Durchschnitt in Deutschland, da soll regelmäßig nochmal genauer hingeguckt werden.
Steht denn jetzt momentan weiter nur Bremen in der Kritik oder gab es noch woanders Auffälligkeiten, sag ich mal, ähnliche Vorfälle?
Also bis jetzt wissen wir das noch nicht. 10 Standorte sollen überprüft werden. Das ist ungefähr jeder 5. Da sagt das Bundesinnenministerium aber ganz klar, das bedeutet nicht automatisch, dass es da irgendwelche Anhaltspunkte dafür gibt, dass irgendwas falsch gelaufen ist.
Im Tor, da steht ja nicht nur Seehofer, sondern auch vor allem BAMF-Chefin Jutta Kort. Die darf aber bleiben.
Erstmal ja, eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums hat heute gesagt, personelle Konsequenzen sind erstmal nicht geplant. Mittlerweile gibt es aber eine Anzeige gegen Kort, weil es Vorwürfe gibt, dass sie schon länger von den Vorgängen in Bremen wusste. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth prüft jetzt, ob sie ermittelt. Das heißt, ein Ermittlungsverfahren läuft gegen Kort aktuell nicht, anders als das heute immer mal wieder berichtet wurde. Seehofer selbst muss nächste Woche ran, dem Bundestagsinnenausschuss Fragen beantworten zu dieser Affäre. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Und was sagen die anderen Fraktionen? Sind die zufrieden mit den Konsequenzen, die der Minister gezogen hat?
Na, sind die Reaktionen, sage ich mal, erwartbar? Vom Koalitionspartner von der SPD kommt erstmal Lob. Gleichzeitig gibt es aber auch SPD-Stimmen, die sagen, da muss noch mehr Aufklärung kommen, wer wofür verantwortlich ist. Die FDP und die AfD fordern weiter einen Untersuchungsausschuss. Und zum ersten Mal hat sich auch die Linke in Richtung Untersuchungsausschuss geäußert. Die stellvertretende Fraktionschefin Sevim Dagdelen sagt, wenn Seehofer nächste Woche im Innenausschuss nicht für Klarheit sorgt, dann ist ein Untersuchungsausschuss vielleicht doch nötig.
Bundesinnenminister Horst Seehofer zieht Konsequenzen aus der BAMF-Affäre. Er hat der Bremer Außenstelle des BAMF verboten, weiter Asylentscheidungen zu treffen. Die Infos dazu hatte Anne Zuber hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Weniger arbeiten, mehr Zeit für Hobbys haben, jede Woche ein Buch lesen, mit Freunden ständig grillen gehen jetzt im Frühling und Sommer. Rund 50% aller männlichen und 40% der weiblichen Beschäftigten in Deutschland, die würden gerne mindestens 2,5 Stunden in der Woche weniger arbeiten. Das hat eine Umfrage des Instituts der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ergeben. Also ist weniger arbeiten das neue mehr Geld? Chef, ich brauche nicht mehr Geld. Chef, ich brauche mehr frei. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Ender hat sich angeschaut, was passieren würde, wenn wir alle mal beruflich ein wenig kürzer treten würden.
Das Stichwort heißt Downshifting, also Entschleunigung. Die Idee, wir schalten einen Gang herunter und haben mehr Zeit für die Dinge im Leben, die eigentlich schon seit Generationen als die wirklich wichtigen Dinge im Leben gelten, die aber dann doch von dem Wunsch nach mehr Kohle in den Hintergrund gedrängt werden. Also sowas wie Zeit mit Freunden verbringen, Hobbys ausleben oder mit der Familie abhängen.
Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen mehr Geld oder mehr Freizeit, wie würdest du dich entscheiden?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, mehr Freizeit.
Im Moment würde ich sagen, mehr Freizeit.
Mehr Freizeit.
Der Großteil der Pendler im Business-Dress mit Aktentasche ist von der Idee angetan. Aber Arbeitszeit reduzieren, das muss man sich auch erstmal leisten können. Nicht alle verdienen so viel, dass sie mit 80% ihres Gehalts über die Runden kommen. Auszubildende, Pflegekräfte, einfache Angestellte.
Mehr Geld oder mehr Freizeit? Wofür würdest du dich entscheiden?
Mehr Geld.
Aktuell würde ich doch sagen, sogar mehr Geld.
Ist also mehr Freizeit ein Luxus für die Besserverdienenden? Noch ja. Doch für die Zukunft könnte ein fairer Lohnausgleich die Lösung sein.
Also wenn in einem Krankenhaus beispielsweise die Mitarbeiter weniger arbeiten und dafür gibt es erste Belege, kann das durchaus bedeuten, dass der Krankheitsstand der Mitarbeiter runtergeht. Und das wiederum steigert dann letztlich die Produktivität.
Christian Scholz ist Professor für Personalmanagement an der Universität des Saarlandes. Er forscht unter anderem darüber, welche Veränderungen der Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren durchlaufen wird. Weniger arbeiten für das gleiche Geld, darin sieht Christian Scholz große Möglichkeiten.
Das heißt, die Modelle des auf 6 Stunden pro Tag runtergehen, können durchaus mit vollem Lohnausgleich funktionieren. Und dann könnten sich das die Mitarbeiter leisten und dann hätten alle was davon.
Na, das klingt doch prima. Bis es allerdings in allen Unternehmen soweit ist, dauert es noch. Gerade kommt es nämlich zu einer Werteverschiebung. Freizeit bekommt einen größeren Stellenwert, Geld alleine, das zählt nicht mehr, auch deshalb, weil wir, im Gegensatz zu unseren Eltern, keinen großen Reichtum mehr aufhäufen können. Mit uns hat ein Wertewandel eingesetzt, der in den nachfolgenden Generationen, also der Generation Z, noch stärker zum Vorschein treten dürfte.
Das, was ich häufig feststelle, ist, dass die Generation Z realisiert hat, dass es letztlich der Generation zuvor gar nicht so gut gegangen ist, mit der Idee im Hamsterrad zu sitzen.
Die Generation Z hat dabei zugesehen, wie sich frühere Generationen abgerackert haben, wie sie an Karrieren gefeit haben, die einfach nie stattgefunden haben. Und sie wollen es anders machen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, bin ich mit dem, was ich habe, total zufrieden irgendwie. Also ich habe auch nicht das Gefühl, ich müsste jetzt mehr haben.
Einfach zufrieden sein. Geld zum Leben haben und Zeit zum Leben haben. Die Lösung, auch wenn sie für die meisten von uns wie eine ferne Utopie klingt, liegt auf der Hand.
Und da passt auch durchaus die Idee dazu, die Arbeitszeit jetzt nicht noch zu verlängern, sondern zu verkürzen, sodass ich wirklich zwei gleichgewichtige Hälften bekomme. Heißt konkret, wir kriegen diese Balance gut hin, wenn es beispielsweise eben 4 Tage sind oder wenn es eine Regelung ist, die 6 Stunden bedeutet pro Tag. Und das ist etwas, was auch Unternehmen eigentlich gut tun würde.
Es stimmt. Eine Studie des Melbourne-Instituts hat gezeigt, wer mehr als 25 Stunden in der Woche arbeitet, bei dem verschlechtern sich die Aufnahme- und Lernfähigkeit. Zufriedene Mitarbeiter sind weniger krank. Sie sind produktiver und kreativer. Außerdem wechseln sie seltener den Job. Und gerade beim Fachkräftemangel in Deutschland sollte Unternehmen unbedingt daran gelegen sein, gute Leute zu halten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nessie finden. Mit dieser Mission reist Neil Gemmell, ein Forscher aus Neuseeland, kommenden Monat nach Schottland zum Süßwassersee Loch Ness. Da will er zusammen mit einem internationalen Forschungsteam Wasser- und DNA-Proben nehmen. Und die sollen dann den endgültigen Beweis liefern, ob das Monster von Loch Ness tatsächlich mal gelebt hat, ob es es vielleicht sogar noch gibt oder eben nicht. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Das Update. Marc Benecke, Kriminalbiologe und Forensiker. Die letzte Frage hier im Update geht heute Abend an dich. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Wo kriegen die denn Nessies DNA her, wenn nicht mal klar ist, ob es das Monster von Loch Ness überhaupt gegeben hat oder gibt?
Ja, die durchkämmen einfach das Wasser mit einer Methode, die Craig Venter mal pioniert hat. Das ist der, der im Jahr 2000 das erste menschliche Genom komplett durchsequenziert hat. Und der ist dann mal 2 Jahre mit einem Bötchen durch die Gegend gefahren und hat aus dem Wasser einfach alles rausgeholt, was er gefunden hat, und dann DNA-Typisierung davon gemacht. So wollen wir das jetzt auch machen. Und man hofft dann eben, dass vielleicht Hautschuppen oder Kot oder Urin oder irgendwelche Gewebeteile vom Monster drin rumschwimmen. Und da sie alle DNA, die sie dort finden werden, untersuchen werden, die abgleichen gegen die bekannten 100.000 Organismen, die schon in der Datenbank sind, suchen sie jetzt nach dem 100.001. Organismus, der nicht mehr Datenbank ist, und das muss dann Nessie sein.
Moment, aber es gibt ja trotzdem noch bestimmt Zehntausende, Hunderttausende Lebewesen auf dieser Erde, die noch nicht erforscht sind, deren DNA wir noch gar nicht haben.
Ja, das stimmt. Also im Jahr 2021 werden ungefähr 1,2 Millionen Arten da in der Datenbank sein. Also das ist richtig, was du sagst, aber man muss ja mal irgendwann anfangen, und die Kollegen von dem Projekt, die übrigens zum Großteil Paläogenomiker sind, also die sich mit so alter DNA auskennen, die haben sich jetzt irgendwie vorgenommen, dass es jetzt soweit ist und sie nicht warten wollen.
Was sagst du zu dieser Methode? Also können wir da was erwarten? Immerhin fliegt da ja ein Team von Neuseeland nach Schottland, um einer jahrhundertealten Legende nachzugehen.
Ja, das ist schwer zu sagen. Ein Versuch macht klug, wie wir immer sagen. Das Seltsame ist natürlich, dass wenn das so Plesiosaurier oder sowas sein sollen, der See war ja sehr lange zugefroren, also bis vor 10.000 Jahren. Jetzt haben diese Lebewesen aber vor, sagen wir mal, ungefähr 100 Millionen Jahren gelebt. Das ist schon sehr komisch, wie die da in das Gewässer reingekommen sein sollen. Aber insgesamt finde ich die Idee sehr, sehr gut. Man muss auch sagen, die haben Humor. Wir haben ja auch noch andere Theorien vorgestellt, was es sein könnte und was sie dann mit DNA finden könnten. Unter anderem Störe, also die können 1 bis 3 Meter lang werden und können dann eben bis an den Rand dieses Gewässers eventuell kommen. Hat vielleicht einer rein verirrt, dann schon die gehörten Plesiosaurier, aber meine Lieblingserklärung, und da bin ich mal gespannt darauf, wie die DNA von denen aussehen soll, sind die aus dem Herrn der Ringe bekannten Wasserpferde. Das sind Pferde, die sehen aus wie Pferde, aber sobald man sich draufsetzt, ertränken sie einen und oder sehen dann selber wie Wasser aus. Also es bleibt sehr, sehr spannend.
Auf was würdest du wetten? Also werden sie was finden von Nessie, dem Monster von Loch Ness, oder eher nicht?
Also was sie finden werden, ist mir recht egal. Ich hoffe, dass es die Wasserpferde sind, weil ich denke, da verbindet sich dann Fantasy Fiction, Science Fiction, und ich hoffe dann eben auch der Glaube der neuen Generation, dass es sich lohnt, auch mal seiner Fantasie zu folgen und dabei zufällig was Schönes Wissenschaftliches zu finden, am allerallerschönsten.
Das würden wir auch sehr begrüßen. Dankeschön, Marc Benecke. Und damit haben wir im Update heute Abend keine Fragen mehr. Das war's von uns. Johannes Döbbel, dankeschön heute Abend.
Danke auch, ciao.
Mein Name ist Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.